nicht so gut verstehen, aber wie gesagt, Widerspruch ist erlaubt, Korrekturen auch, kein Problem. Also da ist für jeden heute ganz gewiss etwas dabei.
Was übst denn?
Das Thema lautet, haben
wir es? Du hast zurückgedrückt.
Das ist schlecht, drückst du immer noch.
Christen, total bemitleidenswert oder beneidenswert glücklich? Darüber muss man sprechen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war. Wo ist das? Kennt das jemand von den Theologen? Da muss ein Theologe Zeit seines Lebens einmal gewesen sein. In Israel, im Hausberg vor Kapernaum. Da soll Jesus die Bergpredigt bzw. auch die Seligpreisung gehalten haben. Da waren wir, meine Frau und ich, vor einigen Jahren mit einer Gruppe. Und das war so ganz eigentümlich, dort zu sitzen im Gras, wo Jesus vielleicht gesessen hat und die Bergpredigt gehalten hat. Jesus tritt ja mit der Bergpredigt aus der Abgeschiedenheit, aus der Verborgenheit hervor und erlebt, wie das alle, die irgendwo neu anfangen in der Welt, sein Programm vor. Dafür stehe ich. Das möchte ich erreichen. Das unterscheidet mich von allen anderen. Jeder soll wissen, wo er mit Jesus dran ist und warum es sich lohnt, sich ihm anzuschließen und ihm nachzufolgen. Wie beginnt Jesus seine öffentliche Wirksamkeit? Was sind die ersten Worte, die jemand sagt? Die haben Gewicht beim amerikanischen Präsidenten und so weiter. Die ersten Worte. Das muss ein Paukenschlag sein. Damit muss man Menschen in irgendeiner Weise fesseln. Und Jesus beginnt nicht, wie manche vielleicht erwartet haben, mit einem Donnerwetter. Jetzt rede ich mal Tacheles, das ist eine richtige Gardinenpredigt und ich schleudere den Menschen mal das göttliche Wehe entgegen. Und ich lege ihnen noch eine größere Last auf. Nein, Jesus beginnt hier mit den Seligpreisungen. Sie sollen, so hat das mal jemand gesagt, ein Lockruf in die Nachfolge sein. Die sollen Menschen locken. Verlockend zum Glauben. Oder ich las heute Morgen, so sehen Menschen aus, auf denen die Gnade ruht. Fand ich fantastisch. So sehen Menschen aus, die mir begegnen lassen. Und dann bin ich jetzt bei der Bergpredigt, bei dem Seligpreis. Ich muss gestehen, ich bin jetzt 40 Jahre Pastor, 40 Jahre. Und ich habe nie über diesen Text gepredigt. Ich habe über einige Texte in der Bibel nicht gepredigt. Und ich habe auch jetzt festgestellt, ich schaffe es nicht mehr, die ganze Bibel zu predigen. Sonst muss ich älter werden als Mose. Der war, glaube ich, 175 Jahre. Also ich habe nie über die Seligpreisung gepredigt. Immer über die anderen Texte der Bergpredigt. Aber Seligpreisung, da habe ich einen Bogen drum gemacht. Über die Schlichtheit der Worte und doch gleichsam die Tiefe der Aussagen. Seligpreis. Was steht denn da? Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig oder glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind. Haben die ein reines Herz? Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen. verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Lieber guter Herr, nun bitten wir, dass dein Heiliger Geist uns dieses Wort wertvoll macht und dass es das bewirkt, was du, Herr, bei deiner ersten Predigt, bei den ersten Worten damit bezwecken wolltest. Amen. Das sind sonderbare Glückliche, oder? Sonderbare Glückliche. Da werden Leute glückselig gepriesen, die Armen, die Verfolgten, die Leidtragenden, die Sanftmütigen, die Entbehrenden, die Barmherzigen, die reines Herzens sind, die Friedfertigen und die Verfolgten. Glückselig. Zu beneiden sind diejenigen, so wird auch übersetzt. Gratulieren soll man denen, die zu diesen Gruppen gehören. Das ist ein sogenannter Gratulationstext. Gratuliere dir. Ich habe im Internet nachgeschaut, da steht was anderes. Da steht, glücklich sind die, die das Leben in vollen Zügen genießen, die sich gut gehen lassen. Glücklich sind die Glückspilze, denen alles gelingt, was sie anpacken. Das ist Glück. Diese zu beneiden, denen kann man gratulieren. Man hat den Eindruck, dass Jesus gleich mit den ersten Worten, die er redet, alles auf den Kopf stellt. Alles auf den Kopf stellt. Schon bei der Seligpreisung zerstört Jesus alle menschlichen und oberflächlichen Glücksvorstellungen. Wir würden doch ganz anders sagen. Ich lasse einen Text, da heißt es, herzliches Beileid den Armen, denn ihr habt in unserer Gesellschaft nichts zu melden. Herzliches Beileid, ihr Trauernden, und ihr stört doch uns in unserem Glück. Mein herzliches Beileid euch allen, denn euch ist sowieso nicht mehr zu helfen. So muss es heißen, wenn es zeitgemäß gehen soll. So muss es heißen in unserer Konsumgesellschaft. So muss es heißen in unserer Leistungsgesellschaft. Und nur so klingt es wahr. Nur so. Ich habe einen katholischen Theologen gelesen, namens Tollmann. Jesu Grundgesetz wirkt wie die Umkehrung alles Gewohnten. Aber von Strategie und Taktik der Umwälzung ist keine Rede. Die Revolutionäre unserer Tage machen das besser. Sie kämpfen offen mit der Macht und versuchen, die Führungsposition mit ihren Leuten zu besetzen oder zumindest die herrschende egoistische Minderheit zu zwingen, den Massen zu dienen. Gegenüber diesen Profis und Technikern der Revolution wird Jesu Programm, jetzt kommt, zahnlos. Zahnlos, richtig, aber aussichtslos. Zahnlos, richtig, aber aussichtslos. Wohl niemand hat die Weisheit der Bergpredigt und gerade diese Worte so geärgert wie Friedrich Nietzsche. Er war ja Sohn, er war ja Enkel und Sohn lutherischer Pastor. Und er verwarf das Christentum in seiner Studentenzeit. In seiner antichristlichen Polemik schrieb er 1888, ein Jahr bevor sein Verstand streikte und er wahnsinnig wurde, schrieb er, das Gute ist alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Und das Schlechte, alles, was aus der Schwäche stammt. Und seine eigene Frage, was schädlicher ist als irgendein Laster, was ein Mensch sich anders kann, antwortet er, das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen. Das Christentum ist das Schlimmste. Das Christentum. Und in seinen letzten Worten der Schrift fordert er die Umwertung aller Dinge. Totale Umwertung. Anders ist das Christentum. Dieses Schwächliche, dieses Defensive. Das ist schlimm. Aber Jesus passt seine Worte nicht an Nietzsche an. Und er fordert wahrhaftig die Umwertung aller Werte. In den Seligpreisungen legt er sein Programm vor und fordert Menschen heraus. Professor Helmut Thielicke, der hat es mal so gesagt, wer in die Gemeinschaft mit Jesus tritt, wer sich entschließt, Jesus zu folgen, das ist ja ein Entschluss. Wer sich entschließt, Jesus zu folgen, der muss eine Umwertung aller Dinge vollziehen. Die vollzieht sich in ihm. Das ist das, was Bonhoeffer das Außerordentliche des christlichen Lebens hat. Bonhoeffer ist allen ein Begriff, denke ich. Und genauso Thielicke, glaube ich, hat jeder sowas in seiner Bibliothek stehen. Bonhoeffer schreibt, mit jeder weiteren Seligpreisung vertieft sich die Kluft zwischen den Jüngern und dem Volk. Immer mehr sichtbarer wird die Jüngerschaft vom Volk abgesetzt. Das wird besonders an den Trauernden deutlich. Die Leidtragenden sind ja die, die mit der Welt nicht auf einen Ton gestimmt sind. In ein Hornblasen, könnte man sagen. Die sich der Welt nicht gleichstellen können. Warum nicht? Sie tragen Leid über die Welt. Sie tragen Leid über ihre Schuld, über ihr Schicksal, über ihr Glück. Die Welt feiert und steht abseits. Die Welt schreit, freut euch des Lebens. Und sie trauern. Sie sehen, dass das Schiff, auf dem festlicher Jubel ist, schon leck ist. Die Welt fantasiert von Fortschritt, Kraft und Zukunft. Die Jünger, die wissen etwas anderes. Die wissen um das Ende. Die wissen um Gericht. Die wissen um die Ankunft des Himmelreichs, für das die Welt so gar nicht geschickt ist. Darum sind die Jünger, sind die Christen Fremdlinge in der Welt. Sie sind Fremdlinge in der Welt. Lästige Gäste, Friedensstörer, die verworfen werden. Zitat Ende von Bonhoeffer. Und Jesus hat ja zu Recht gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn ihr menschliche Maßstäbe, menschliches Denken an mein Reich annimmt, dann liegt ihr falsch. Da steht diametral entgegengesetzt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und mit den ersten Worten wird das so deutlich. Und ich habe einen unwahrscheinlich persönlichen Gewinn gehabt, mich hier in die Seligpreisung hineinzudenken, hineinzuarbeiten.
Der Wind.
Und ich bedauere, dass ich nicht schon vor 30 Jahren darüber gepredigt habe. Jesus sagt, ich bestätige nicht, was Menschen denken, erwarten und wollen. Ich rede Gottes Worte. Ich rede das, was Gott auf dem Herzen liegt und was er den Menschen sagen möchte. Und diese Umkehrung des Evangeliums, die Umkehrung der Werte, der menschlichen Werte, ist typisch für das Evangelium. Ihr Lieben, manchmal scheint es das doch sehr schräg, was Jesus sagt, oder? So ganz anders, wie wir ticken. Hören wir mal rein. Gott erhöht die Demütigen und die Hochmütigen
entschlüsselt.
Die Ersten erklärt er zu Letzten und die Letzten erklärt er zu Ersten. Er schreibt den Diener wahre Größe zu und er schickt den Reichen mit leeren Händen weg und erklärt den Sanftmütigen zu dem, der erben wird. Die Kultur dieser Welt liegt im Clinch mit der Gegenkultur Christi. Lieber, und was ich mir wünsche, das ist, dass wir ein Gespür dafür kriegen, dass hier der Christus redet und dass er zu uns spricht, wie wir uns vielleicht an viele Dinge gewöhnt haben,
ja,
und das Außerordentliche und Gewöhnliche gar nicht mehr hören. Jesus fordert in den Seligpreisungen heraus, sich nicht nur mit frommen Gefühlen aufzuladen, sondern sich auf sein neues Programm einzustellen und seine Werte aufzunehmen, zu inhalieren, diese Gnade, die er bringt, im eigenen Leben wirksam werden lassen. Das ist die große Herausforderung. Und jetzt lasst uns mal so in das Einzelne gehen. Die Seligpreisungen im Einzelnen mal so ein bisschen anleuchten. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist die entscheidende Tür, um, darf ich mal ganz einfach zu sagen, in den Himmel zu kommen. die darf man nicht verpassen. Die Armen im Geiste, da ist ja viel drüber gespottet worden. Manche haben gesagt, selig sind die Bekloppten. So hat mir das jemand gesagt. Die kriegen eine Freikarte in den Himmel. Wer bei der Vergabe des Verstandes nicht laut hier genug gerufen hat, der kommt in den Himmel. Nein, nein. Weder Klugheit noch Dummheit bringt in den Himmel oder schließt automatisch aus dem Himmel aus. Die Armen sind auch hier nicht in erster Linie die materiell Armen, sondern die geistlich Armen. Diejenigen, die wissen, dass sie sich vor Gott nicht ins gute Licht setzen können. Die wissen, dass sie eigentlich Sünder sind und nichts zu fordern haben, oder wie Luther einmal gesagt hat, sie sind Bettler vor Gott. Bettler vor Gott. Sie haben nichts mitzubringen, nicht vorzuweisen, nicht in die Waagschale zu werfen. Die nichts Großartiges vorweisen und mitbringen können, sondern die auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Im Gegensatz zu den Stolzen und Frommen aus der damaligen Zeit, die sich reich vorkamen. Sehr reich vorkamen, die auf ihre großartige Moral und die Frömmigkeit verwiesen. Wer wirklich vor Gott steht, nicht vor einem eingebildeten Gott, nicht vor einem selbstgemachten, wer wirklich vor dem Gott der Bibel steht, der wird geistlich arm. Und wer Gott im gekreuzigten Christus erblickt, der wird geistlich arm. Das Kreuz ist der Orientierungspunkt, wo ich stehe, das Kreuz. Wenn ich mit dem Kreuz nichts anfangen kann, mit dem gekreuzigten Christus, dann bin ich gut, dann bin ich gerecht, dann bin ich fromm aus mir selbst heraus. Unter dem Kreuz, da vergeht der Hochmut. Da wird Stolz und die eigene Größe und die eigene Gerechtigkeit beerdigt. Und genau an diesem Kreuz, da geht mir das Geheimnis des Evangeliums auf. Genau da. Die geistlich Armen sind Menschen unter dem Kreuz und die setzen alles auf Jesus. Jesus hat ja meisterhaft gepredigt, vor allem auch in den Gleichnissen. Da gibt es ein herrliches Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Vom Zöllner und diesem ganz armen Mann, Lukas 18, glaube ich, ist es. Der reiche Mann und der fromme Stolze, der steht da, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die da. Was habe ich hier alles aufzuweisen und so weiter. Lieber Gott, ich danke dir. Wenn alle so wären wie ich, dann sähe es anders aus in dieser Welt. Und dann tritt da dieser Sünder. Und da heißt es, er traute sich noch nicht mal die Augen zu erheben, er schaute verschämt nach unten und er hat nur einen einzigen Satz gesagt. Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus gibt einen Kommentar, sagt, der ging gerechtfertigt, richtig vor Gott nach Hause, nicht der andere.
Ja.
Das Reich Gottes ist offen für jeden, der sich beschenken lässt. Und so durchkreuzt Jesus gleich mit dem ersten Satz, mit dem allerersten Satz, den er gesagt hat, die menschlichen Vorstellungen vom Reich Gottes. Durchkreuzt, total. Das Reich Gottes wird den Armen und Schwachen, nicht den Reichen und Starken zugesagt. Und da nimmt Jesus ein kleines Kind, stellt es vor, die Zuhörer hin und sagt, ihr müsst alle so werden, ihr Erwachsenen. Ihr müsst alle so werden wie dieses kleine Kind. Was zeichnet denn das kleine Kind aus? Nicht nach Aktivität, sondern dass das kleine Kind vertrauensvoll ist und sich beschenken lässt. Es nimmt das an und auch ein großes Geschenk. Man kann ja mal die Probe aufs Exempel machen, dass ihr mal 100-Euro-Schein nehmt und geht mal dem Nachbarkind zu 5 Jahren und sagt, ich schenke dir 100 Euro.
Schokolade.
Ihr werdet die Erfahrung, der Erwachsene sagt, das kann ich doch nicht annehmen, warum habe ich das verdient? Geht doch nicht und so weiter. Das kleine Kind sagt danke und geht irgendwie in den Bonbon kaufen. Dann, Jesus sagt, so kommst du in den Himmel. Und nur so, dass du dich beschenken lässt durch die große Gabe, welche Jesus heißt. nicht die Frommen der damaligen Zeit und die Frommen der heutigen Zeit fanden und finden Platz, aber die betrügerischen Zöllner, die Prostituierten, die Abgelehnten, die finden Platz. Warum denn? Weil sie wissen, dass sie nichts zu leisten haben. Weil sie nichts bringen können, nicht vorweisen müssen. Können sie ja nicht. Und sie setzen ihre ganze Hoffnung auf Jesus. Die ganze Hoffnung auf Jesus. 100%. Ich weiß nicht, wer schon mal die Geburtskirche in Bethlehem besucht hat. Wer war das? Was ist das Kennzeichen der Geburtskirche in Bethlehem? Man muss sich bücken. Man muss sich bücken, um reinzukommen. Es mag ein Hinweis sein, wer ins Reich Gottes will oder aufsteigen will, der muss zunächst so demütig sein, dass er auf seine Knie geht. Vor Gott. Die erste Seligpreisung ist über die ganze Bergpredigt gesetzt. Über die ganze Bergpredigt gesetzt. Den geistlich Armen wird das Himmelreich zugesagt und das Evangelium gebracht. Und jede nachfolgende Seligpreisung, die wird falsch verstanden, wenn wir nicht durch dieses erste Tor hindurchschlüpfen. Und jetzt lasst uns weitergehen. Selig sind, die geistlich arm sind. Selig sind, die Leid tragen. Denn sie sollen getröstet werden. Trauernde sind nicht glücklich und die sind nicht zu beneiden. Trauernde sind verletzt, zutiefst verletzt. Und die sind getroffen. Es geht hier, Jesus, auch nicht um die Trauer an sich und schon gar nicht um Menschen, die um andere Menschen weinen, weil sie sie vergehen haben. Nein, es geht um eine andere Art von Trauer. Trost wird denen zugesagt, die über ihren Mangel an Unschuld traurig sind. Über sich selbst. Über den Mangel an Gerechtigkeit bei sich und in dieser Welt. Über den Mangel an Wahrheit, dass man sich doch immer noch auf Kosten der Wahrheit durchwindet. Über den Mangel an Liebe in dieser Welt und an Kälte. Über den Mangel der eigenen Sündhaftigkeit. Ich weiß gar nicht, ob uns das was ausmacht. Dass so vieles in unserem Leben auch noch daneben geht und dass ich nicht daran vorbeikomme, mich zu entschuldigen. Oder ist schon jemand so weit, dass er das früher schon abgehakt? Entschuldigung brauche ich mich in meinem Leben nicht mehr. Mir passiert nichts mehr. Dass Menschen traurig sind über ihren Kleinglauben. Dass sie immer wieder, wenn die Situation sich wiederholt, immer wieder hinfallen und nicht vertrauen. Sondern in Ohnmacht fallen, sagen wir, und erschrecken. Dass Menschen traurig sind, dass von ihnen selber so wenig ausgeht. Dass man sie so wenig erkennt als Christen aus der großen Masse. Oder dass man irgendwo noch eine Leidenschaft hat, die Leidenschaft, wo man festhängt, wo man nicht loskommt. Das macht einen traurig. Dass man trauert, vielleicht sogar weint, so wie Jesus geweint hat. Christian ist nicht nur Team Smile, sondern heißt auch mitleiden, mit betroffen sein, sich treffen lassen von dem, was im Großen und im Kleinen, im Privaten und im Gesellschaftlichen, im Argen liegt. Ihr Lieben, die zunehmende Gottlosigkeit, Gelöstheit in unserem Land. Ich weiß nicht, wie das in euren Ländern ist, wo ihr herkommt. In Deutschland ist das klar sichtbar. Eine Abkehr vom Glauben kann man viele Dinge sehen, dass es immer klarer wird. Das macht Not. Oder dass man die Gebote immer mehr mit Füßen tritt. Man traurig ist, dass so viel Leben bei uns abgetrieben wird. Dass man leidet. an dem, was am Mittelmeer und so weiter passiert. Und wo wir auch mitschuldig werden. Es geht um eine geistliche Traurigkeit. Eine geistliche Traurigkeit. Kennen Sie sowas? Paulus spricht auch davon, eine geistliche Traurigkeit. Und dann sagt Jesus, und dann werden Menschen erleben, dass der Trost Israels, der Gott allen Trostes, 2. Korinther Kapitel 1, dass er sie anrührt. Und dass er sie in seine liebevolle Geborgenheit hineinnimmt, trotz allem. Und gewiss macht, dass er die Zukunft dieses Kosmos ganz neu ordnen wird. Dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, in der Gerechtigkeit zu Hause ist. Darauf freue ich mich und hoffe zutiefst. Offenbarung. Und dass er auch fertig wird mit meiner eigenen Unvollkommenheit. Mit meiner eigenen Unvollkommenheit, mit dem, wo ich an mir selbst leide. Und dass er mich zum Ziel bringt und dass er mich, da wird es nur so sagen, vollkommen schön macht. Kannst du das glauben? Vollkommen schön macht. Und befreit von dem, was mir auch hier vielleicht noch ganz schön zu schaffen macht. Und das andere gehört auch dazu. Jesus verspricht nicht die Beseitigung des Leidens in dieser Welt. Das werden wir wohl alle, wird keiner von uns predigen. Die Beseitigung des Leidens in dieser Welt. Wir können immer nur lindern irgendwo. Aber nicht die Beseitigung des Leidens in dieser Welt. Sondern er spricht vom Trost in dieser Welt. Vom Trost in dieser Welt. Der einst alles Leid aufheben wird, der lässt seine Leute dann auch schon hier und heute erfahren im persönlichen Leid, wenn sie sich an Jesus wenden. Hier werden sie getröstet wie von niemand anders. Ich habe heute Abend noch in einer anderen Kirche, Gemeinde in Heidelberg, eine Predigt zu halten. Da geht es darum, um die Vorteile des Christen. Und ich habe mein Thema genannt, wohl dem. Zu beneiden ist der, der in lebensbedrohlichen Situationen Jesus hat. Nicht die anderen werden alle auf grün gestellt. Bei uns nicht und in dieser Welt nicht. Aber wohl dem, der Jesus hat. Der ist fest verankert. Darüber spricht man da. Drittens, die Sanftmütigen. Wer ist sanftmütig bei euch? Ihr seid so demütig, das kann ich gar nicht überspringen hier. Sanftmütige. Aber vielleicht auch in den anderen Kirchen. Ich hoffe, ihr könnt es gut übersetzen. Es gibt eine verzerrte christliche Sanftmut, die auf geschickte Weise versteht, den anderen ins Unrecht zu setzen und dadurch das eigene Spiel zu machen. Kennt ihr sowas auch? Du wisst gar nicht, was ich meine, oder? Dass jemand so sanftmütig tut, aber er hat genau, er weiß, das ist die Drüse, auf die ich drücken muss. Und so komme ich zu meinem Ziel, um mich durchzusetzen. Hans Zahn hat das gesagt. Und er sagt, diese Art Sanftmut bildet die gebräuchlichste Waffe im kirchlichen Nahkampf. Wer ehrlich ist und Temperament besitzt, der fliegt in der Kirche ständig aufs Kreuz. Dann gibt es was Schlechteres, als aufs Kreuz zu fliegen. Aber hier ist was anderes mit gemeint. Er sagt, das ist so eine Taktik. Eine ganz fromme Taktik. Die Frommen haben auch so ihre Taktiken. Ganz gewiss. Auch in der Gemeinde, wie sie zu ihrem Ziel kommen. Manchmal über den Tränen sogar. Das ist keine Sanftmut, das ist Sünde. Das ist Sünde. Es geht auch nicht darum, beim Sanftmut, so habe ich gestern noch mit einem Geschäftsmann gesprochen, er sagt immer diese Kriecherei und so. Nein, darum geht es nicht. Die Kriecherei ohne Rückgrat. Kennt ihr das Sprichwort, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Man muss heute schon die Zähne zeigen und die Ellbogen ausstrecken und. Im griechischen Adjektiv heißt es hier freundlich, bescheiden, rücksichtsvoll, zuvorkommend. Es geht darum, vielleicht sogar gegen die eigene Natur, gegen das eigene Naturell, zu lernen, mutig und sanft zu sein. Mutig und sanft zu sein. Und jemand hat das, fand ich ganz toll, kontrollierte Energie genannt. Kontrollierte Energie genannt. Auch sich selbst eine Regel vorzuschieben. Auf Ellbogen zu verzichten. Kennen wir doch. Den anderen nicht an die Wand drücken. Ihm auch nicht meine Meinung so aufs Auge drücken, dass er kaum noch atmen kann. Dass er sich nicht mehr traut, seine andere Argumentation offen loszulassen. Ihm Spielraum zu lassen. Ich lerne, wo es um Recht und Wahrheit geht. Da werde ich nicht nachlassen. Aber wo es um persönliche Vorteile geht, da kann man sehr wohl nachgeben. Da kann man auch auf sein Recht verzichten. Doch, das geht. Redet Jesus und Paulus von der kommenden Welt. Und da kann ich auch die Liebe über das Recht setzen. Das sind also Menschen, die nicht immer gleich in die Steigeisen gehen. Die auf die Barrikaden gehen, sondern deren Milde gut tut. In der Gesellschaft, in der Gruppe, das ist wohltuend. Weil es anderen auch den Freiraum lässt. Jesus sagt, die werden das Erdreich besitzen. Übrigens genau das Gegenteil war. Solche Leute, das sind Verlierer, lachen. Verlierer, auf denen wird herumgetrampelt, die hartgesottenen und die Ellbogen einsetzen, das sind die Sieger. Mag sein, dass das kurzfristig so ist, in der Tat. Das mag sein. Langfristig wirkt sich das oft anders aus. Langfristig. Und Jesus sieht und wertet sowieso anders. Und er schenkt seinen Leuten eine heimliche Freude und macht sie gewiss, dass sie eben nicht zu den Verlierern gehören, sondern einst auch bei der Wiederherstellung der Erde und dem Himmel ganz auf der Seite der Gewinner stehen. Glauben wir das? Bedeutet uns das etwas? Wo kann man diese Standhaftigkeit lernen? Jesus sagt, kommt her zu mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig. Bei ihm begegnet uns diese Sanftmut. Und wie er mir begegnet, immer wieder neu, der mich nicht in die Erde stampft mit einem Hammerschlag, auch dort, wo er Korrekturen anzumerken hat, bei ihm lerne ich, wie er zu mir, so ich zu anderen. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Sicher geht es Christen auch um soziale Gerechtigkeit. Und auch die Evangelikalen haben das in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr gelernt. Auch persönlich. Dort, wo es um Gerechtigkeit geht, da sollten wir uns einsetzen. Auch in dem Kleinen. Ein Stück weit mehr für Gerechtigkeit sorgen. Ohne Zweifel. Persönlich sollten wir auch nicht über begangenes Unrecht einfach hinwegsehen, sondern uns darauf ansprechen lassen. Ein ganz bekannter Bibelausleger, so habe ich gelesen, der sagt, tja, das ist ein Unterschied, ob ich mir sage, da und da liegst du falsch, oder ob ein anderer mir vielleicht sagt, du, da möchte ich dich mal drauf hinweisen, dann wehre ich mich. Kenne ich auch von mir. Kenne ich auch. Dass ich mich korrigieren lasse und mich entschuldige. Aber in erster Linie geht es hier auch um geistlichen Hunger. Da heißt es im Psalm 42, so wie ein Hirsch immer wieder an die Quelle geht und trinkt, das braucht er. Er lächelt danach. So geht es Menschen auch mit Gott, so lächelt meine Seele nach Gott. Es zeichnet, Jesus spricht hier Menschen an, die immer wieder zur Quelle wollen und müssen und sie brauchen. Sie wollen an dieser Quelle ihren Lebensdurst immer wieder neu gestillt bekommen. Menschen, die in erster Linie Gott brauchen und ihm gefallen wollen. Und dem Wort hier muss man sich fragen, sag mal, wie sieht das eigentlich aus mit meinem geistlichen Hunger? wie sieht es da aus? Mit dem Leben an der Quelle von seinem Wort sind Sätze gelassen. Jesus will immer wieder neu diesen durchstellen. Barmherzige Menschen, was sind das für Leute? Alle, die hier sitzen, so schätze ich euch alle ein, oder? Wer sagt, ich nicht? Ihr seid demütig, ist noch besser. Barmherzige Menschen sind mitfühlende, sich einfühlende Menschen. Die werden vorsichtiger vielleicht auch mit der Kritik. Wir sind ja heute alle auf Kritik gebürstet. Wer nicht kritisiert, der lebt nicht. Immer wir kritisieren. Vor allen Dingen, da sind wir ja ganz schnell in Fußballstars fallen. Jetzt Deutschland, Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, diese ganze Immigrationsgeschichte und was da jetzt kommt. Und jetzt geht es aber volle Kanne drauf los auf Özil und Co. Und jetzt wird alles platt gemacht. Gerade wir Deutschen sind da so richtige Kritikaster. Wir sind sehr stark. Sehr stark sind wir Deutsche. Wusstet ihr das? Im Kritisieren. Im Kritisieren. Menschen, die mit Christus leben, werden vorsichtiger hier. Sie werden auch Nachsicht üben mit denen, die gefallen sind. Auch die großen Fallen. Auch die, die durch die Medien, auch durch die christlichen Medien sind. Das sind Menschen, fehlerhafte Menschen. Und manchmal wäscht man die eigene Unschuld in deren Fehler. Man wird nachsichtiger mit denen, die Fehler gemacht haben. Und vor allen Dingen, man möchte sie nicht hinrichten, sondern man möchte sie aufrichten. Man möchte sie ermutigen zum Neuanfang. Ich bete zurzeit für einen Menschen irgendwo auf der Welt, über den auch in der Christenheit im Augenblick sehr, sehr hergezogen wird. Ich bete darum, dass Menschen in seiner Nähe sind, mit Herz. Die nicht verdammt sich gegen sich selbst, sondern die mit ihm in die Grube steigen und ihm helfen, die ihm dienen, die ihn ermutigen und mitziehen aus der Grube herauskommen, weil dieser Herr wieder neu anfängt. Das ist. Wer von Jesus beschenkt wird mit der Barmherzigkeit Gottes, dessen Herz wird barmherzig. Und jetzt kommt die leichteste Seligpreisung.
Ja, ich habe vergessen hier, so bin ich hier.
Selig sind die reines Herzens sind. Denn sie und nur sie werden Gott schauen. Da kriegt man Angst, oder? Wie war das nochmal? Wer hat ein reines Herz? Außer mir? Wer hat ein reines Herz? Normalerweise wird die Reinheit des Herzens als Ausdruck der inneren Reinheit gesehen. Der inneren Reinheit gesehen. Reines Herz. Wenn das die Grundvoraussetzung für den Himmel ist, dann bleibt er leer. Dann bleibt er leer. Wie viele Bußübungen gibt es auf dieser Welt? Wie viele Selbstreinigungsversuche bis dahin gehen, dass ich Menschen in Manila, ist einer aus von den Philippinen hier, nein, also kann ich das Beispiel benutzen, auf den Philippinen kreuzigen lassen, um das zu spüren, um sich zu kasteien, um das, was im Leben passiert ist, in irgendeiner Weise dafür zu bluten, selbst zu bluten und so weiter. Was passiert hier in den Religionen und so weiter? Vergeblich. Es ist so wie bei mir, wenn ich das Wohnzimmer so richtig abgestaubt habe. Klammer auf, passiert zu Wohnzimmer nie. Wenn ich das Wohnzimmer richtig sauber habe, und klopft mir auf die Schulter. Und es ist gerade ein sonniger Tag und ich mache die Gardine auf. Dann sage ich, Mensch, meine Frau hat 3 Jahre nicht geputzt. Dann merkst du Millionen, Milliarden Staub. So geht es in unserem eigenen Leben. Diese Selbstreinigungsversuche gibt es. Und heute Morgen haben meine Frau und ich in der Bibel gelesen, dass das eigene Herz sich verdammt. Kennt ihr sowas? Da musst du schon sehr ehrlich gegenüber dich selbst sein. Dann ist Gott größer als unser Herz. Größer als unser Herz. Ihr Lieben, David hat sich ja dolle Dinge geleistet. Die ganzen Leute in der Bibel haben sich dolle Dinge geleistet. Der David hat sich an die Frau seines Nachbarn rangemacht. Und ist mit der ist zum Ehebruch gekommen. Und dann wurde er noch zum Mörder. Wird übrigens Freund Gottes genannt, oder? Schon interessant. Der David hat 4 Bußpsalmen gebetet. In diesem Ringen, damit fertig zu werden, das unter die Füße zu bringen, wie wir es so schön sagen. Und dann lesen wir in Psalm 51, ich habe es eben gesungen, deshalb ist das Lied auch, glaube ich, gewählt worden. Schaffe du, Gott, in mir ein reines Herz. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Mir geht es wie Luther. Wenn ich eins ablege, sind 10 andere Dinge, die aufsteigen, die auch noch abgelegt werden müssen in meinem eigenen Leben. Schaffe du, Gott, in mir ein reines Herz. Lieben, das ist die entlastende Antwort des Evangeliums. Die großartige. Und deshalb ist das Evangelium unverzichtbar, solange es Menschen auf diesem Kosmos gibt. So lange. Unter dem Kreuz Jesu Christi, da findet die ganz große Säuberungsaktion statt. Die Waschung statt. Dort kommt es dazu. Dass Sünde, egal was es ist, bis hin zum Ehebruch und Mord, habe ich eben gesagt, dass da Vergebung wird. Und dass ich wissen darf, das hat mein Herr auch an sich gezogen und am Kreuz in Ordnung gebracht. Da wird ein neues Gewissen entstehen, ein entlastetes Gewissen. Und dann werde ich die Nähe Gottes genießen können. Selig sind, die unter dem Kreuz, beim gekreuzigten Christus, reines Herzens werden, wo alle anderen wegen ihrer Unreinheit erschrecken müssen. Luther hat es ganz anders ausgedrückt, einfacher ausgedrückt. Er hat gesagt, einen gnädigen Vater schauen alle, die glauben, an Christus glauben. Und sie werden ihn sehen, wie er ist, 1. Johannes 3, 2. Sie werden ihn sehen. Da stolper ich jedes Mal, wenn ich das lese. Großartig. Friedfertig. Muss zu Ende kommen. Selig sind die Friedenstiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ist doch diese Seligpreisung im Laufe der Kirchengeschichte missachtet worden. Gott sei es geklagt. Einmal durch Erhebung der Waffen, dass man mit Gewalt hat, Dinge durchsetzen müssen. Nicht friedfertig, sondern gewaltsam. Wie oft ist diese Seligpreisung auch missverstanden worden? Als müsse man Problemen und Diskussionen aus dem Weg gehen. Immer zu allen Jahren Amen sagen. Und so weiter. Wo man eine friedliche Koexistenz mit dem Bösen geduldet hat. Wo man einen faulen Frieden, keinen ehrlichen Frieden, einen faulen Frieden geduldet hat. Das ist damit nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Friedensstifter zahlen manchmal einen sehr hohen Preis. Sie werfen sich ins Getümmel zwischen 2 Parteien, um Frieden zu stiften. Und manchmal vereinen die beiden sich links und rechts auf den, der Frieden stiften will. Dann kriegt der auch nicht gesagt. Hat man alles schon irgendwo erlebt. Wer durch Jesus zum Frieden mit Gott gefunden hat, der bekommt auch ein friedfertiges Herz und Wesen. Jesus nennt die glücklich, die Frieden schaffen, die sich um Ausgleich bemühen, die Menschen versöhnen, und wir Menschen können uns manchmal verhaken, in deren Gegenwart Spannung und Streit abnehmen. Ich habe heute Morgen noch einen Satz dazu geschrieben.
was nicht dem Frieden dient, kommt nicht von ihm. Kommt nicht von ihm. Und wer diesen Frieden mit Gott gefunden hat, der wird sich für den Frieden stark machen. Ich habe gelesen von Christen in Syrien und im Irak, sie gehen zurück. Sie sagen, wir müssen zurückkehren in unsere Heimat, gerade wir Christen, um dort friedvoll zu wirken. Wir haben Spannungen genug. Wir müssen sehen, was alles ist. Aber wir dürfen nicht weggehen. Wir müssen dort unseren Obolus leisten. Friedenstifter zu sein. Vielleicht zwischen denen, die da geblieben sind, ausgeharrt, und denen, die geflüchtet sind. Und zurückkommen. Sehr schwierig. Jetzt wird es schwierig, ich bin aus Spannung hier rausgekommen. Aber ich bin ja so am Ende. Da kann man nur beten, Herr.
Willst du, drückst drauf.
Ich habe an, ich bin am Ende. Sind schon einige sowieso müde, jetzt muss ich sowieso zum Ende kommen. Was? Ja, rede Saft ab. Gut. Da kann man nur von Frankfurt Assisi beten, Herr. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Im Kleinen, um wen es gegeben ist und wer die Position hat, vielleicht am größten. Und das Letzte habt ihr auch noch im Kopf. Das Letzte heißt dann, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmel. Da muss man auch nochmal Luft holen. Da muss man nochmal Luft holen. Obwohl Jesus der Wohltäter der Menschen war, wurde er verfolgt und wurde beseitigt am Kreuz. Die ersten Christen haben viel erlebt in der Richtung. Nur weil sie mit Jesus unterwegs waren. Dass sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, dass es Spaltungen in der Familie gab, dass sie isoliert wurden. Und manche haben ihr Leben gelassen, nur zum Erziehen. Warum? Man fragt sich manchmal, warum? Das gibt es ja doch heute auch noch, dass Christen geschnitten werden, gemieden werden. Dass man heimlich in der vorgehaltenen Hand, bei aller Wertschätzung, die andererseits auch da ist, dass man sie irgendwo sagt, naja, ein bisschen irgendwo, bemitleidenswert vielleicht und vieles andere mehr. Warum denn? Weil es hier um einen Zusammenprall von zwei unvereinbaren Wertensystemen geht. Im Letzten und im Eigentlichen. In vielen ist man, denkt man gleich und so weiter und so weiter. Aber im Eigentlichen. Und auch die Christusleute heute werden das irgendwo erfahren. Das ist das, was Christus auch uns in der Bergpredigt hat. Ich habe heute Morgen von Heiner Geißler noch ein Buch gelesen, der lange Zeit eine politische Verantwortung bei uns war. Er hat ein Buch geschrieben über Weltpolitik. Er sagt, das sprengt alles, was Jesus gesagt hat. Das sprengt alles. Und dann sind Menschen zutiefst vielleicht begeistert, ich zähle mich dazu, und anderen geht es so, wie es am Ende der Bergpredigt heißt, entsetzen. Sie entsetzten sich. Kapitel 7. Christus ist das Christen wert und sie möchten eins unter allen Umständen, Jesus treu bleiben. Und dieser Herr hat ihm versprochen, dass er ein guter Entlohner ist. Schon hier. Und hundertfach wörtlich in der Ewigkeit. Ich komme zum Schluss. Jetzt wissen wir, woran wir mit Jesus sind. Damit hat man sich nicht. Darf ich mal fragen, wem ist das Herz heute Morgen schwerer geworden? 2, 3. Wem ist das Herz leichter geworden? Ist man belasteter oder entlasteter? Es sollte eigentlich deutlich werden, das ist eine Frage, ob ich richtig gepredigt habe, die 7 werden mir das nachher sagen. Es sollte deutlich werden, dass der Grund unseres Glücks nicht in uns liegt, nicht im Tun, nicht im Schaffen, nicht in der Frömmigkeit, sondern in ihm. Und dass der Prediger der Seligpreisung uns hier nicht eine Standpauke hält. Nun lebt das mal aber schön brav aus. Nein, der Bergprediger Jesus lädt zu sich ein. Der lädt zu sich ein, bei ihm und in ihm und aus ihm herauszuleben. Und sich von seinem Reichtum beschenken zu lassen. Helmut Thielicke hat in seinem Buch Bergprediger, wer kennt das? Müssten die kennen. Die müsste man kennen. Manche kennen nur die Bundesligaspieler. Thielicke, der hat dann gesagt, was Jesus erwartet und fordert, das schenkt er zuerst. Dann haben wir ihn richtig verstanden. Den Bergprediger. Er, der Bergprediger, ist derjenige, der seine Christusleute begnadet hat. Und sie nun Stück für Stück in der Tat in ihrem Charakter verwandelt. John Stott, das ist aber ein Begriff. John Stott hat eine großartige Auslegung zur Bergpredigt geschrieben. Und dann sagt er, hier geht es um den Charakter von Christen. Den Charakter von Christen. Da will uns Christus immer mehr hinbringen. Und dann wachsen bei Christus gute Früchte. Die Frucht der Tröste, die Frucht der Sanftmut, der Barmherzigkeit, des Erbarmens und des Friedens. Ich habe am Eingang die Frage gestellt, Christen total bemitleidenswert oder beneidenswert glücklich? Die Antwort? Junge Menschen in aller Welt singen und tanzen das Hitlied von Happy Day, jeden glücklichen Tag, da ihnen Jesus begegnet. Und Menschen leben, da geht einem eine ganz neue Welt auf. Mit Jesus leben geht einem eine ganz neue Welt auf. Da kommt der Himmel, so heißt es aber, auf die Erde. Da beginnt ein Stück Himmel in mir. Keine Vollkommenheit, keine Angst. Etwas ganz Neues. Mit Christus haben wir etwas gefunden, was alles Glück dieser Welt bei weitem überstrahlt. Und deshalb sind Christen für mich unverdientermaßen